Wir wollen uns ein bisschen was anschauen vom Ramchal. Und zwar etwas über die Philosophie des Ramchal zur Einheit Hashems. Ich habe übrigens bemerkt, dass ein paar Sachen, die ich sagen werde, sich mit dem Schiur, den wir um 11 Uhr bekommen werden, von der Rabbanit Herzog sehr zusammenpassen. Im schlimmsten Fall vielleicht überschneiden, aber das macht nichts. Der Unterschied wird allerdings sein, ihr werdet im nächsten Shiur die Sachen sehr stark aus Bibelzitaten entwickelt bekommen und aus Bibelkommentaren. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns eher ein philosophisches Buch an, wo er jetzt nicht einen Bibelkommentar im Sinne, dass er das zu dem bestimmten Pasuk kommentiert hat, geschrieben hat. Also der Stil wird ein anderer sein. Ich habe schon öfter mal über den Ramchal was gebracht, da das jetzt aber nicht für alle Anwesenden gleichermaßen zutrifft, dass ihr mich schon fünfmal über den Ramchal gehört habt, auch wenn es, glaube ich, für eine Teilnehmerin schon zutrifft, werde ich ein paar Kleinigkeiten noch einmal versuchen, kurz zusammenzufassen. Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, wann hat denn der so gelebt und was wissen wir denn über den?
Nichts.
Er hat den Messias Ischorin geschrieben. Und generell, also ich finde, er hat recht viele so sehr tiefgehende mystische Sachen, die jetzt aber manchmal nicht so, also der Kabbalah, wie wir sie heute kennen, nicht immer so gleich ist. Also er verwendet schon, aber er hat irgendwie auch schon andere, also eigene auch Ideen. Und ich glaube, er ist aus Italien, aber er hat nicht sehr lange gelebt. Ich glaube, 18. Jahrhundert.
Ach
Ja.
ja, alles richtig, alles was du sagst stimmt. 18. Jahrhundert stimmt auch, Italien. Er ist in Italien aufgewachsen, hat in sehr, sehr jungen Jahren bereits ganz, ganz viel Kabbalah betrieben, und zwar wirklich in einem sehr mystischen Sinne auch. Und das wurde ihm dann auch angekreidet, und da hat er auch Schwierigkeiten bekommen, dass er in so jungen Jahren schon Kabbalah macht. Das gehört sich nicht und er soll es zumindest nicht lehren. Und da gibt es auch Dinge, die für uns heute im Nachhinein wirklich etwas seltsam sind, dass ihm da ein Engel erschienen sein soll und so weiter. Und leider wurden viele dieser jüngeren Schriften im Zuge dieser Opposition gegen ihn auch vernichtet. Das heißt, wir können heute nicht mehr genau nachvollziehen, was er da in seinen Anfangsjahren wirklich gesagt hat. Also ob er in seinen späteren Jahren, unter Anführungszeichen, du hast recht, er ist nicht älter als 40 Jahre geworden, er ist sehr jung gestorben, in seinen späteren Jahren geschrieben hat, ob sich das unterscheidet von den Jugenddingen, mit denen er angeeckt ist, oder ob das eh dasselbe war, das kann man im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Und er ist dann nach Amsterdam gezogen, auch unter anderem deshalb, weil in Amsterdam das Klima etwas offener war für Bücher, die mutig waren. Er hat die meisten Werke, die wir heute in Händen halten und die von ihm gelesen werden, in Amsterdam geschrieben, in den so 1730er Jahren, glaube ich. Und er hat dann Aliyah gemacht und ist nach Akko gezogen. Und in Akko ist er aber relativ bald, nachdem er in Akko angekommen ist, er hat Akko an einer Seuche, die dort umgegangen ist, gestorben. Leider konnten damals im Osmanischen Reich in den Städten wie Akko Choleraepidemien und auch ärgere Sachen umgehen. Und er ist in so eine Seuche reingekommen und sehr, sehr jung an dieser Seuche gestorben. Ich erwähne, weil es darüber falsche Legenden gibt, er ist in der Nähe von Akko begraben. Es gibt eine Legende, dass er in Tiberias begraben sei. Diese Legende ist im 19. Jahrhundert aufgekommen und wurde nach und nach weiterentwickelt, sodass es heute ein vermeintliches Grab des Ramchal in Tiberias gibt. Diese Zuschreibung zu Tiberias hatte den Sinn, ihn mit Rabbi Akiva zu verknüpfen. Er sei neben Rabbi Akiva begraben. Das ist zwar eine sehr, sehr schöne Idee, aber geht sich aus verschiedenen Gründen historisch hinten und vorne nicht aus. Das Interessante an der Situation in Akko damals war, dass es gibt tatsächlich eine Frage, auf die ich nie gekommen bin, bevor ich mich nicht mit dem Rachal beschäftigt habe. Es gibt eine Frage, ob bzw. welcher Teil von Akko zu Eretz Israel gehört. Und zwar der Hintergrund dieser Frage ist, dass Akko bei der Wiederbesiedlung von Eretz Israel nach dem babylonischen Exil, bei der Wiederbesiedlung durch die Rückkehrer aus Babel, wurde Akko zunächst nicht besiedelt. Und was nicht besiedelt wurde, zählt dann rein technisch nicht zu Eretz Israel, obwohl es biblisch natürlich gewesen wäre. Und wir wissen aus talmudischen Quellen tatsächlich, dass in Akko, im antiken Akko, die Stadt, die Grenze von Eretz Israel mitten durch die Stadt ging, weil irgendwann hat sich Akko erweitert und das, was die Vorstadt, wenn ich so sagen darf, war dann sehr wohl in Eretz Israel, aber der ältere Teil nicht. Und der jüdische Friedhof, der zu Akko dazugehört hat damals, liegt in einem Dorf, das ein kleines bisschen weiter landeinwärts ist. Und dieser Friedhof wäre heute nicht mehr in Betrieb, existiert aber als Ruinenfriedhof sehr wohl noch. Und dort ist der Ramchal begraben, weil es war ihm ja auch ganz, ganz wichtig, in Eretz Israel begraben zu werden. Also das ist die Geschichte seines Begräbnisses, dass es nicht in Tiberias ist. Das ist aber jetzt nur ein Detail am Rande, damit wir wissen, von wem wir sprechen. Die Schriften vom Ramchal, die wir haben, sind sehr oft in einem philosophischen Stil gehalten, der auch ein bisschen der Zeit entspricht. Und es ist aber schon so, dass auch wenn diese Bücher philosophisch daherkommen, dann bauen sie natürlich sehr, sehr stark auf Gedanken, die er zum Beispiel aus der luranischen Kabbalah nimmt. Auch wenn er in jenen Jahren vorsichtiger war, das nicht immer alles unter dem Titel Kabbalah zu machen, weil er damit eben Schwierigkeiten bekommen hatte, ist klar, dass Kabbalistisches drinnen ist. Ich habe bemerkt, wie ich gestern vorbereitet habe, dass in Sefaria ein Buch vom Ramchal, nämlich Derech Hashem, in der Abteilung Philosophie ist und ein anderes Buch, aus dem wenn wir uns ein bisschen was anschauen wollen heute, nämlich der Ad-Tivonot in der Abteilung Kabbalah ist. Und diese Trennung ist insofern nicht sinnvoll, als beide Bücher im philosophischen Gewand kabbalistisches Gedankengut enthalten. Aber ich habe es insofern, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil man kann seine Bücher in die Kategorie Philosophie tun oder in die Kategorie Kabbalah tun. Und bei dem einen Buch ist es halt passiert, dass jemand das in die eine Kategorie gegeben hat und beim anderen Buch in die andere Kategorie. Ohne dass ich das jetzt wirklich erklären könnte, was an dem einen philosophisch und an dem anderen kabbalistisch ist. Aber das gilt für beide. Sein bekanntestes Werk, Mesilat Yesharim, das ist das, was am bekanntesten ist. Das ist ja ein Highlight der Ethik. Das ist ja das Musa-Buch schlechthin. Mesilat Yesharim handelt in erster Linie davon, wie man ein guter Mensch ist. Das ist das bekannteste. Ich empfehle es übrigens sehr. Man kann es auch 5-mal lesen. Es schadet nicht, wenn man es öfter liest. Es stehen so Dinge drinnen, wo man sich auf den ersten Blick denkt, ja, ist eh klar, man soll ein anständiger Mensch sein und so weiter. Es schadet aber nicht, sich diese Dinge hin und wieder mal zu Gemüte zu führen. Ein anderes Buch, das wir uns heute auch nicht so genau anschauen, ist Derech Hashem, der Weg Gottes. Das ist das, was bei Sefaria in die Philosophieabteilung gekommen ist. Derech Hashem ist ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie Gott die Welt führt und auch welche Aufgabe der Mensch in der Welt hat. Und relativ ähnlich gelagert ist auch das, was wir uns heute anschauen, nämlich Da'at Tevunot. Da'at Tevunot, ich habe hier eine englische Übersetzung, die sagt The Knowing Heart. Das ist nicht schlecht, nur eigentlich nicht wörtlich. Da hat Tevonot das ein bisschen schwer zu übersetzen. Das Wissen der Überlegungen, wenn ich das jetzt ganz wörtlich übersetze. Ich würde sagen, das Buch versucht zu beschreiben, wie man richtig nachdenkt über Gottes Wirken in der Welt und über die Aufgabe, die der Mensch in der Welt hat. Es ist jetzt nicht schwer zu überraten, dass diese beiden Bücher, Derech Hashem und Da Ad Tevonot, sich auch überschneiden in ihrem Inhalt. Und wir wollen ein paar kleine Ausschnitte daraus anschauen, die von der Einheit Hashems handeln. Die Frage, die er zunächst aufwirft in Da Ad Tevonot, ist, also er schreibt das Buch einmal als einen Dialog zwischen der Seele und dem Verstand. Solche Dialogformen waren manchmal durchaus in Mode und sind auch keine jüdische Erfindung. Im Gegenteil, das gibt es schon aus der Antike, aber aus der griechischen Antike, dass philosophische Bücher in Form eines Dialogs daherkommen. Und in dem Fall haben wir eine Form, eine Dialogform, wo die Neshama, den Sechel, alle möglichen Fragen stellt, weil die Seele möchte halt Verschiedenes besser verstehen und der Sechel erklärt das alles. Das ist die äußere literarische Form, die jetzt nicht besonders was zu bedeuten hat, sondern einfach die Form, in der er das bringt. Und die Fragen, die hier aufgeworfen werden, führen eigentlich insgesamt in diesem Buch dorthin, was hat der Mensch in dieser Welt zu tun und vor allem, wieso gibt es eigentlich in dieser Welt so viele Dinge, die so böse sind, die so schlecht ausschauen, wenn Gott doch perfekt ist und Gott gut ist und wieso kann dann das Böse hier existieren? Das sind so die Fragen, die behandelt werden. Und als Teil dieser Überlegungen, die er auf, also so in einem kleinen A5-Heft in so einem Format, hat das dann schon über 100 Seiten, die er ausbreitet, ist ein Abschnitt, der sich sehr beschäftigt mit der Einheit Gottes und warum das Verständnis der Einheit Hashems für alle diese Fragen, die dann kommen, wieso kann es etwas Böses in der Welt geben und so weiter, so wichtig ist. Er erklärt auch, warum das wichtig ist, weil ich könnte ja hergehen und sagen, das ist alles sehr schön, aber was soll ich so viel herumphilosophieren, Hauptsache ich halte Schabbat und mein Essen ist koscher, das reicht ja eh, was brauche ich mich da irgendwie so abstrakt kümmern, die Einheit Gottes zu verstehen. Es geht ihm darum, dass Leute falsche Ideen haben können, die dann auch zu sündhaften Wegen führen. Falsche Ideen, die er auflistet, sind entweder götzendienerische Ansichten, wo er auflistet verschiedene Irrwege von Götzendienst, entweder dass Menschen sich vorgestellt haben, dass es zusätzlich zu Gott noch irgendeine andere Macht geben kann, die vielleicht mehr kann oder was anderes kann oder so, beziehungsweise als zweite Kategorie innerhalb vom Götzendienst beschreibt er die Vorstellung, dass Menschen sich vorstellen, es gibt neben dem guten Gott eine böse Macht, die dann entsprechend der Gegengott ist. Und wenn man sich darüber nicht gut Gedanken macht, warum das alles falsch ist, dann gerät man in Irrwege und gerät man in Sünden. Er beschreibt allerdings auch wesentlich praxisbezogener, würde ich sagen, als einen möglichen Irrweg, auf den die Menschen gehen können, dass Leute, weil sie kein richtiges Verständnis entwickeln, sich dann einen Irrglauben zusammenzimmern, den sie deshalb zusammenzimmern, weil sie eigentlich Lust haben, was Falsches zu tun. Und er zitiert dazu einen Satz aus der Gemara, der öfter gebracht wird, dass die Leute deshalb den Götzendienst eingeführt haben, damit sie verbotene sexuelle Beziehungen haben können. Also die Pointe ist in diesem Satz, dass man sich eine Philosophie auch deshalb zurechtzimmert, weil man es halt so haben will, weil eigentlich hätte ich jetzt Lust, irgendwas zu tun. Und das gebe ich natürlich nicht zu, dass ich Lust hätte, jetzt irgendetwas zu tun, was die Tora nicht erlaubt. Also muss ich mir ein philosophisches Gebäude zusammenzimmern, wo ich dann sagen kann, ah, das, was die Tora sagt, lehne ich ab. Und dann kann ich das tun, wozu ich Lust hätte, was ich tue. Ich finde das sehr interessant, dass er diesen Aspekt auch hineinbringt, weil das sicherlich etwas ist, was relativ realitätsbezogen ist. Schauen wir uns ein kleines bisschen was an, was er da bringt. Ich mache jetzt auf den Text von Sefaria. Ich habe gesehen, dass der Text also in Sefaria drinnen ist. Dieses Buch war übrigens in früheren Jahrhunderten nicht so ein Highlight. Es ist in den letzten Jahren populärer geworden. Das heißt nicht, dass es nicht gelesen wurde. Wir wissen von sehr, sehr großen Gelehrten, die es gelesen haben. Also zum Beispiel Leute wie der Vilna Gaon haben den Ramchal sehr wohl gelesen. Aber so, dass das überall erhältlich war und eher populär war, war es nicht. Es ist in circa in den 1990er Jahren, also nicht vor allzu langer Zeit, hat sich ein Rabbiner Verdienste darum gemacht, es in eine neue Edition zu bringen, wo er auch ein bisschen Absatzeinteilungen gemacht hat, um es lesen zu machen. Und dann gab es eine englische Übersetzung, die heute, glaube ich, leider wieder vergriffen ist, im Feldheim Verlag. Diese englische Übersetzung von einem Rabbiner Schrager Silverstein, der viel Ramchal übersetzt hat, war eine, die nicht wörtlich übersetzt hat, sondern den Text sinngemäß ein bisschen auch zusammen sinngemäß erzählt hat, aber durchaus sehr, sehr löblich darauf hingeführt hat, was drinnen steht. Das ist das, was einige heute noch im Buchbücherregal stehen haben. Es ist sicher heute möglich, den Text hebräisch und auch vokalisiert zu erwerben, aber ich glaube, die englische Übersetzung ist in der Form, die vom Schrager Silverstein nicht mehr auf dem Markt. Ich habe aber gesehen, dass in Sepharia mittlerweile eine englische Übersetzung drinnen steht, die ziemlich wörtlich ist. Also wenn sich jemand damit beschäftigen will und einen englischsprachigen Schummelzettel braucht, dann ist das auch eine Möglichkeit. Und wir steigen jetzt einfach mal irgendwo ein, in einem Abschnitt. Das ist jetzt in der gedruckten Version, die ich habe, ist das eine Seite 26, also wir sind jetzt nicht mehr ganz am Anfang des Buches, wo er zu dem Thema kommt über die Einheit von Hashem, dass man sich darüber Gedanken machen muss, warum er jetzt einmal, bevor er andere Fragen behandelt, versucht, über Hashems Einheit zu sprechen. Dass wir nicht in der Lage sind, Gottes Perfektion zu erfassen, aber dass wir versuchen sollen, so weit darüber nachdenken wie möglich. Also eine Voraussetzung bei ihm ist, dass er sagt, wir können natürlich Gottes Perfektion zur Gänze erfassen, das kann der Mensch nicht und das ist nicht vorgesehen in der Schöpfung, dass wir das können sollten, sondern wir können nur einen Teilbereich erfassen und bei diesem Teilbereich ist eben gerade die Einheit sehr wichtig und er bezieht sich hier auf einen Satz aus Dvarim zunächst einmal, der sagt, dass wir uns Gedanken machen müssen. Und er kommt dann zu einem berühmten Satz aus Jesaja, dass wir wissen sollen und glauben sollen und verstehen sollen, wie die Schöpfung wirkt. Dann bringt er ein Zitat aus der Gemara, aus seinem Sanhedrin, dass dieser Satz in Dvarim meint, dass wenn kein anderer als Hashem existiert, dass das auch die Hexerei betrifft. Das sollte eigentlich logisch sein, ist da etwas, was Menschen immer wieder unterschätzt haben im Laufe der Geschichte. Man könnte diese Idee haben, ich kann irgendwie tricksen. Und das geht natürlich nicht. Man könnte die Idee haben, dass man sagt, ja, Gott ist Gott, das ist keine Frage, aber ich mache jetzt irgendwelche magischen Dinge, die vielleicht nur bei dessen sind, was ich für erlaubt in der Torte. Und wenn ich das mache, dann passiert das, was ich will. Und so funktioniert es aber nicht, sondern Gott ist schon derjenige, der weiß, was wir quasi bekommen. Und wir haben das nicht in der Hand mit irgendwelchen anderen Mächten. Um diese Einheit darzustellen, hat Gott auch das Defizitäre, das Böse, das Nicht-Perfekte in die Welt gebracht, weil die Aufgabe des Menschen ist es, dass wir die Welt verbessern. Und dadurch erkennen wir erst die Perfektion Gottes. Denn wenn Gott hätte ja die Möglichkeit gehabt, von vornherein alles perfekt zu erschaffen, das hätte er ja auch tun können. Und wäre das aber der Fall gewesen, dass von vornherein alles perfekt ist, dann versteht man diese Perfektion gar nicht, weil man nie gesehen hat, wie das nicht perfekte ist. Und hier bin ich eher diesen berühmten Satz aus Jesaja. Hashem ist Yotzer Or Uvore Choshech, der formt das Licht und der erschafft die Dunkelheit. Ose Shalom, der macht den Frieden. Uvore Ra und erschafft das Böse. Ani Hashem Ose Kol Ele. Ich bin Hashem, der alle diese macht. Dieser Satz, es wird übrigens im nächsten Shiur etwas kommen, wo darauf eingegangen wird, dass hier manchmal Yotzer erformt und manchmal Bore erschafft steht. Auf das geht der Ramchal allerdings nicht ein, sondern das, worum es ihm hier geht, ist, dass er alle diese Sachen erschaffen hat. Man hat diese philosophische Frage, wenn Gott gut ist, dann kommt er von Gott nur Gutes. Also, wieso gibt es dann in der Welt was Schlechtes? Wieso sind dann Sachen in der Welt alle so nicht in Ordnung? Vielleicht auch nicht schlecht im Sinn von defizitär, nicht perfekt oder wirklich schlecht im Sinn von böse. Wieso geht das? Und Jesaja sagt uns ja ausdrücklich, ja, Gott hat das auch erschaffen. Gott hat auch das Schlechte erschaffen. Und die Preisfrage ist dann ja aber, okay, wozu? Wozu ist das gut? Und das, worauf der Ramchal jetzt abzielt, ist, dass er sagt, Gott hat dieses Imperfekte, dieses Nicht-Perfekte geschaffen, diese Defizite in die Welt gesetzt, damit wir an ihnen arbeiten und auf diese Art erkennen, dass das alles von Gott ist. Denn wäre das nicht da, dann könnten wir es zwar vielleicht theoretisch erfassen. Man könnte ja sagen, na gut, der Mensch denkt darüber nach und das funktioniert. Aber wir wissen, dass es nicht funktioniert hat. Und zwar dort, wo es nicht funktioniert hat, ist bei Adam Harishon, beim ersten Menschen. Der hätte im Garten Eden die Möglichkeit gehabt, rein mit dem Verstand, rein durch Denken, intellektuell zu verstehen, dass er vom Baum der Erkenntnis nicht essen soll. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der Ramchal zitiert diesen berühmten Midrash, dass das Ganze innerhalb eines Tages stattgefunden hätte. Und hätte es nicht stattgefunden, dann wäre gleich Shabbat im Garten Eden die messianische Zeit eingetreten. Und alles dazwischen hätten wir gar nicht auf dem Programm. Aber so ist es so geworden, dass wir in dieser Welt gelandet sind, wo es also die nicht perfekten Sachen gibt, damit wir das sozusagen, wenn ich das jetzt versuche, einfacher auszudrücken, damit wir das sozusagen abarbeiten. Dass die Defizite, die es in der Natur gibt, dass die dazu da sind, dass der Mensch die Aufgabe bekommt, es besser zu machen. Der Mensch hat in der Welt die Aufgabe, Gottes Willen zu erfüllen, logisch. Und gerade indem wir diese schlechten Dinge, die jetzt da sind, überwinden und zu einer Perfektion streben, diese Schlechte aus der Welt zu schaffen und damit Gottes Macht und Gottes Einheit über das Ganze aufzudecken. Wozu also dieses Bewusstsein notwendig ist, dass uns klar ist, dass das Böse nicht irgendeine separate Macht ist, sondern genauso von Gott in die Welt gegeben wurde, damit wir daran jetzt abarbeiten, es wegzutun. Und auf diese Art es auch verstehen, dass Hashem derjenige ist, der das alles in der Hand hat. Interessanterweise ist für den Ramchal hier gegeben, dass in der messianischen Zeit der böse Trieb da nicht mehr da sein wird. Das ist etwas, das er nicht erfunden hat, diese Quellen gibt es. Es gibt im Talmud in Masechet Sanhedrin einen Abschnitt, der meint, dass die Welt, so wie wir sie kennen, 6000 Jahre halten wird. Und dass dann, wenn die messianische Zeit kommt, dann werden die Menschen auch keine bösen, negativen Instinkte mehr haben. Gemeint ist hier sicher ein fortgeschrittenes Stadium der messianischen Zeit. Was der Ramchal jetzt nicht anspricht, sondern was ich sage, wir kennen aus vielen Quellen, dass die messianische Zeit sich in Schritten entfaltet. Es gibt einmal die Einsammlung der Zerstreuten und dann gibt es Maschiach, erst später gibt es einen dritten Tempel und dann kommt die Zeit, in der Dinge anders sein werden als heute. Also der Ramchal bezieht sich auf diese spätere Phase, wo dann gar niemand mehr in der Welt Interesse haben wird, etwas Böses zu tun. Das hat aber dann einen interessanten Nebeneffekt, nämlich dass dann auch niemand mehr Verdienste erwerben kann. Die Verdienste erwerben wir jetzt, hoffentlich, wenn wir sie erwerben, weil jetzt gibt es diese Herausforderung. Jetzt gibt es diese Herausforderung, dass die Sachen da sind, die in der Welt defizitär sind und wir auch in der Lage sind, mit SWOT zu machen oder Gott behüte, das Gegenteil zu machen und Lohn und Strafe zu bekommen. Das stellt sich natürlich nur, solange es überhaupt diese Gelegenheit gibt. Und für den Ramchal ist dann die messianische Zeit eine Zeit, wo diese Phase abgeschlossen sein wird. Und weil aber auch niemand mehr Interesse haben wird, was Schlechtes zu tun, wird es auch keinen Lohn in dem Sinn mehr geben, weil dann gibt es keine Verdienste mehr zu erwerben. Dann ist diese Phase abgeschlossen und der Mensch erkennt einfach etwas von der Perfektion Gottes. Wir haben gesagt, einen kleinen Teil natürlich nur von dieser Perfektion. Das ist also das, worauf er hier hinaus will, dass es nichts anderes geben kann als Gottes Perfektion. Und wenn wir den Eindruck haben, dass es etwas anderes gibt als Gottes Perfektion, dann ist es trotzdem so, dass Gott das erschaffen hat, um seine Perfektion in der Welt sichtbar zu machen. Nur dass das halt nicht ein Prozess ist, der an einem Tag stattfindet, sondern dass das ein Prozess ist, der über tausende Jahre im Lauf der Welt stattfinden soll. Mich hat das übrigens sehr an etwas erinnert, das Robert Jonathan Sacks etwas weniger philosophisch in einem Buch vor wenigen Jahren ausgedrückt hat. Es gibt eine Gefahr in religiösen Philosophien, übrigens nicht nur im Judentum, kennt man auch in nicht-jüdischen Gedankengut, dass Leute, die einem Monotheismus anhängen, theoretisch und sicher sagen, ja, Gott ist einer, ich glaube nicht an irgendwelche anderen Götter, sondern ich glaube daran, dass es nur einen Gott gibt und keine anderen Götter, dass Menschen trotzdem in eine Philosophie kommen können, wo sie dem Bösen zu viel selbstständige Macht zuschreiben. Man hat das übrigens leider im letzten Jahrzehnt sehr, sehr deutlich gesehen bei IS und Dschihadismus. Aber es ist nicht so, dass es erst dort erfunden wäre. Man kann auch antike Quellen von irgendwelchen Strömungen, auch abweichende Strömungen im Christentum und ähnliche Dinge finden, wo solches Gedankengut zu weit getrieben wurde, dass man die bösen Mächte bekriegen muss. Was dann dazu führen kann, dass man dann ganze Völkermorde und Genozide oder schreckliche Dinge aufführt, weil man glaubt, man muss irgendwo das Böse in der Welt ausrotten. Und im Grunde steckt dahinter dieses Missverständnis, dass Menschen nicht verstehen, dass das Schlechte, das in der Welt uns begegnet, dass es auch von Gott ist. Und ein wahrer und echter Monotheismus immer inkludieren muss, dass das, was gerade so ausschaut wie das Böse, dass das genauso von Gott geschaffen ist und auch von Gott geliefert wird. Und wenn man diesem Bösen zu viel Selbstständigkeit zuschreibt, dann kann man in fürchterliche Irrwege kommen. Also, das ist nicht einfach nur ein Text aus dem 18. Jahrhundert, sondern leider meiner bescheidenen Meinung nach ein Gedanke, der auch sehr, sehr modern ist. Das ist aber nicht die Art, wie es der Ramchal formuliert, sondern worauf der Ramchal hinaus will, ist, dass er das Ganze dann als Grundlage nimmt für die Aufgabe, die der Mensch in der Welt hat. Der Gott hat die Welt so geschaffen, dass Gott in Wirklichkeit Gutes tun will. Gott tut nichts Schlechtes, das ist die ganze Zeit die Frage, um die es geht. Gott will in der Welt Gutes tun, Gott tut nichts Schlechtes. Also warum passieren dann all diese schlechten Sachen? Gott will, dass wir uns durch die Überwindung dieser oder die Verbesserung eigentlich, er verwendet natürlich auch den Begriff Tikkun, den man aus der kabbalistischen Philosophie kennt, die er ja verwendet, durch die Verbesserung, durch die unter Anführungszeichen Reparatur der Defizite in der Welt, an denen wir arbeiten, wenn wir Mitzvot machen, wenn wir die Tora einhalten, dass wir dadurch Verdienste erwerben. Und Gott wollte nicht, sagt er, dass der Mensch die Verdienste bekommt, so wie man Staka bekommt und man hat dafür nichts gegeben. Dann schämt man sich auch ein bisschen, weil man einfach ein Geschenk bekommen hat und man hat es selbst gar nicht geleistet, sondern Gott hat die Welt so eingerichtet, dass wir in dieser Welt was arbeiten, in Form von Mitzvot. und dadurch auch unsere Verdienste erwerben, damit das Gute, das Hashem uns tun will, wir auch irgendwo erworben haben. Was wesentlich angenehmer ist, als du kriegst es einfach so irgendwie hingelegt und hast selbst nichts geleistet. Das ist der Punkt, auf den er dann hinaus will. Und womit er beschreibt, dass die Aufgabe des Menschen in der Welt also ist, die Welt besser zu machen. Und wir dann erwarten können, dass das dazu führt, dass wir als eigentlichen Effekt haben, dass wir die Freude, den Genuss davon haben werden, einmal in der jenseitigen Welt etwas von Gottes Wesen zu verstehen, was für die Seele natürlich ein Genuss und eine Freude ist. Das ist natürlich eine Voraussetzung, von der er ausgeht. Ich habe jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Es ist natürlich schwierig, einen Text, der auf 100 Seiten ein bisschen komplex ist, in einer halben Stunde zu beschreiben. Aber was ich wollte, ist einmal das Buch ein bisschen vorstellen und diese Gedanken vorstellen, dass die Idee eines radikalen Monotheismus, wo wir 100% sagen, es kann keine andere Macht als Gott geben, wenn es so ausschaut, ist sie natürlich auch von Gott, dass es nicht nur eine Idee ist, die exakt interessant ist, sondern dass man das durchaus auch als Basis sehen kann für die Aufgabe, die wir in der Welt haben. Und dass es ohne diesen Gedanken hapern würde. Also man könnte nicht sagen, ja, ich bin brav und ich halte Schabbat und ich halte Torah und das Wort. Aber irgendwo hat man dann im Hinterkopf die Vorstellung, dass es vielleicht noch andere Mächte gibt, mit denen man reden kann. Sei das, dass man wirklich an konkrete andere Mächte glaubt, was heutzutage eh nicht in Mode wäre. Aber es gibt dann auch diese Ideen innerhalb des Judentums, dass man versucht, so magische Sachen einzuführen. Und das geht natürlich auch nicht. Das ist der Satz, den er zitiert, dass auch die Hexerei ausgeschlossen ist. Dadurch, dass Gott der eine ist. Und dem Ramchal ist es dann also natürlich ganz wichtig, dass irgendwelche Einflüsse von Masalot oder solche Sachen alles nichts sind, sondern dass alles unter der Macht Gottes steht. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, eh klar, aber er hat dieses Buch geschrieben, weil es vielleicht nützlich ist, mal auch ein bisschen genauer darüber nachzudenken, weil es ist immer etwas, mich hat seine Argumentation an etwas erinnert, das ich von völlig säkularen Zusammenhängen aus der Politikwissenschaft kenne. Eine Professorin, die politische Theorie unterrichtet hat, hat in ihrer Einführungslehrveranstaltung immer darauf hingewiesen, wenn man sich mit politischer Theorie nicht beschäftigt, dann hat man trotzdem einen im Kopf, weil das, was halt im Alltag so hängen bleibt, was man halt so aufnimmt an Eindrücken aus der Welt, das führt auch dazu, dass man unreflektiert im Hinterkopf eine gewisse Theorie hat über den Lauf. Und wenn man nicht hin und wieder drüber nachdenkt, bis wohin das, was man im Kopf hat, sinnvoll ist und wo das, was man im Kopf hat, vielleicht falsche Ideen sind, dann hat man eine schlechte Theorie im Kopf. Also es ist besser, man überlegt sich bewusst, welche Theorie man absichtlich bewusst im Kopf hat. Und das ist im Grunde auch das, wozu der Ramchal dieses Da'at Tevonot geschrieben hat. Nämlich, damit wir uns ein bisschen Gedanken machen, dass die Einheit Gottes impliziert, dass auch die Sachen in der Welt, die auf den ersten Blick nicht danach ausschauen, auch von Gott geschaffen sind und auch von ihm so gewollt sind. Und zwar zu einem Zweck. Und der Zweck ist in seiner Analyse derjenige, dass Gott, dass der Mensch überhaupt die Gelegenheit hat, Werke zu tun und mit Wort zu tun. Ich sehe jetzt, dass es 11 Uhr ist und ich schaue mal, wer alle da ist. Ja!